Herzlich willkommen und Glück auf zu unserer neuen Folge des Kompass, unserem Polit-Talk mit Michael Vassiliadis auf der einen Seite und einem Bekannten, einer bekannten Persönlichkeit aus der Wirtschaft, Politik oder Zivilgesellschaft auf der anderen Seite. Mein Name ist Lars Husic. Ich vertrete heute unsere Stammmoderatorin und begrüße ganz herzlich Professor Dr. Alena Büchs. Hallo, Frau Büchs.
Hallo, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Frau Büchs ist Medizinethikerin und Professorin an der Technischen Uni in München, einer größeren Öffentlichkeit sicherlich bekannt aus ihrer Funktion als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Wir wollen heute auch ein bisschen sprechen über die Arbeitswelt der Zukunft angesichts der technologischen Quantensprünge, die wir im Moment erleben, ist es natürlich spannender und vielleicht auch für den einen oder die andere beängstigender denn je. Deswegen soll das heute unser Thema sein. Michael, dir auch nochmal herzliches Willkommen.
Hallo.
Hallo. So, ich würde trotzdem die erste Frage gerne an Frau Büchs richten. Wir hatten ja gerade jetzt den Nachrichten entnehmen können, dass ein Roboter in Peking bei einem Halbmarathon den menschlichen Weltrekord gebrochen hat, Frau Professor Büchs. Sollen wir uns darüber eigentlich freuen oder sollte uns das Sorge bereiten?
Ach, ich würde sagen, beides. Erstmal freuen und überhaupt nicht überraschen. Also, dass eine Maschine, die nie ermüdet, die keine echte Muskulatur hat, die nicht solche menschlichen Einschränkungen hat, wie dass sie eben atmen muss, ne? Dass da irgendwie Blut durchgepumpt werden muss, dass die schneller laufen kann als ein Mensch, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Und ich finde es richtig cool, weil es wieder ein Schritt ist in der technologischen Entwicklung. Ich bin Technikethikerin und Wissenschaftlerin an der Technischen Universität und ich bin sehr eng mit unseren Robotikern und ich muss einfach sagen, da finde ich das mal erstmal einen geilen Fortschritt. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Meilensteine, was das erste Mal, dass er einen Ball getroffen hat und so oder über irgendein Stöckchen gesprungen ist. Da sieht man einfach, dass die Entwicklung, was so die Kontrolle von Bewegungen anbelangt, auch eine gewisse Belastbarkeit in so einem System, dass das echt nach vorne gegangen ist. Finde ich erstmal an sich richtig cool. Und gleichzeitig ist es natürlich so, und das ist ja schon Teil Ihrer Frage, dass man sofort vergleicht mit den Menschen. Halte ich ja für völlig falsch. Wie gesagt, finde ich, ist kein Vergleich. Aber ich kann verstehen, dass Menschen denken, alter Schwede, erstens, wenn der jetzt schneller rennen kann als wir, was kann er dann noch alles Menschliches? Das ist eine berechtigte Frage, über die reden wir ja wahrscheinlich noch. Und das Zweite vielleicht auch, dass manche Menschen, das erlebe ich tatsächlich auch durchaus in meinem privaten Umfeld, das irgendwie spooky finden und fast ein bisschen bedrohlich und sagen, also das ist okay, wenn die so in der Ecke stehen, aber wenn die jetzt auf einmal losrennen, dann macht mir das schon Sorge. Und ich glaube, das werden wir ja wahrscheinlich noch ein bisschen weiter auspacken, all das steckt in dieser Nachricht drin und deswegen kann ich alle verstehen, die gemischte Gefühle haben. Ich glaube, das ist okay.
Ja, in der Tat steckt das da drin. Steckt natürlich auch immer sozusagen für uns als Industriegewerkschaft der Gedanke drin, Automatisierung, die sowieso schon seit Jahrzehnten voranschreitet und die für uns ja erstmal auch nichts Neues ist, erlebt jetzt aber schon nochmal einen Quantensprung. Und man hat irgendwie das Gefühl, langsam beginnen die Maschinen sozusagen das Denken und Handeln zu übernehmen. Und wo bleibt da überhaupt noch der Mensch? Wird da noch gebraucht, überhaupt in den Fabriken der Zukunft? Michael, wie siehst du das?
Ja, ich will das nochmal gerne aufgreifen, was gerade schon eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dann, wenn also der Roboter in dem Fall so Menschgestalt annimmt, der sieht ja auch so aus, das ist ja der Unterschied zum Rasenroboter, den wir alle mögen, oder zum Staubsauger. Er hat Menschengestalt und verhält sich so, das ist ja die Imitation. Das Laufen ist ja jetzt auch nicht besonders sinnvoll, dass der Roboter durch die Gegend rennt, sondern wir wollen zeigen, er sieht aus wie ein Mensch und er tut die Dinge, die ein Mensch tut, er tut sie besser. Das ist schon was Neues, weil normalerweise die Maschinen schneller agiert haben. Also nochmal, in der Industrie wissen wir das. Wir sind ja nicht mehr im Manufakturwesen. Das heißt, wir haben Geschwindigkeit, Arbeitsteilung und so weiter aufgenommen und darin Intelligenz und Steuerung und so weiter. Und darin kennen wir übrigens ja auch die digitale Steuerung nicht seit gestern. Und das ist die eine Seite. Das wird schon eher assoziiert mit Geschwindigkeit, Produktivität und Erleichterung, je nachdem, was die da machen. Diese Simulation von menschlichem Verhalten, das kriegt dem so ein bisschen Hollywood-Charakter. Aber da sind die Sorgen, glaube ich, anders aufgestellt. Da ist immer Krieg der Sterne oder Terminator oder sonst was. Man kann das nicht ausschließen, wohin das läuft, gerade wenn es ins Militärische geht und so weiter. Will ich aber jetzt gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist ein Unterschied vom Grundsatz. Vom Grundsatz haben wir als Gewerkschaften ja, da will ich nochmal dran erinnern, einen Zugang. Bis zur Massenarbeitslosigkeit Ende der 70er waren wir ja Produktivitäts- und Technologietreiber. Das heißt, das war für uns in den 70ern, hieß das große Programm des Deutschen Gewerkschaftsbundes Humanisierung der Arbeitswelt. Und der Technologieeinsatz war sozusagen ein Teil der Arbeitserleichterung. Mein Vater war ja Schichtarbeiter und als er da begonnen hat in der Chemie, hat er große Säcke mit Kunststoffelementen drin, immer in die Absackung packen müssen. Und der wurde dann ersetzt und er musste das nicht mehr tun. Oder im Bergbau Technologieeinsatz. Das heißt, bis zur Massenarbeitslosigkeit waren wir die Treiber solcher Technologieeinsätze, weil wenn man Wachstum hat und Vollbeschäftigung, ist Produktivität, Wachstum sinnvoll oder leicht zu akzeptieren. Das ist erst gekippt, als sozusagen Produktivitätsfortschritte und das Wachstum sich normalisiert und das gegen die Beschäftigung gelaufen ist. Das heißt, unsere Geschichte ist eigentlich keine technologiefeindliche. So, das ist übrigens auch für die jetzige Diskussion nicht unwichtig. Da kommen wir ja gleich noch zu. Da gibt es ja nun wirklich auch zu diskutierende Punkte, was bewirkt das alles. Aber vom Grundsatz her sind wir ja jetzt auch, lassen wir mal einige aktuelle Themen außen vor, sind wir ja eher beim Fachkräftemangel als bei der Massenarbeitslosigkeit. Also wenn man das richtig steuert und ein paar Sachen vielleicht ausschließt, ein paar Sachen konditioniert, kann man, glaube ich, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Gewerkschaften über den Einsatz von Technologie zur Produktivitätssteigerung durchaus reden.
Kann ich da was hinzufügen?
Na, gerne.
Weil ich dem unbedingt zustimmen möchte. Ich finde das auch wirklich wichtig. Deswegen habe ich extra gesagt, ich freue mich auch drüber. Und natürlich denke ich darüber nach, was könnte das auch bedeuten und mit welchen Ängsten kann das verbunden sein. Das ist eine Zweischneidigkeit bei einer Technologie, die haben wir eigentlich fast immer gehabt. Und worum es jetzt gehen wird, ist das gut zu gestalten. Ich komme ja aus der Medizin. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel in der Medizin. Wir haben einen immer weiter steigenden Versorgungsbedarf, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Und das ist auch ein Job, der ist ja nicht unanstrengend, also gerade in der Pflege. Und wir haben viel, viel, viel Potenzial, aber nur, wenn man es gut macht, wenn man es verantwortlich macht, dass da Technologie wirklich auch die Menschen, die da arbeiten, unterstützen kann, helfen kann, in ganz verschiedener Hinsicht. Ich gebe mal wir haben vom Ethikrat, als ich noch Vorsitzende war, haben wir zum Verhältnis von Mensch und Maschine haben wir eine Stellungnahme gemacht und dann haben wir so eine ethische Faustregel eingeführt. Die fängt das ganz gut ein. Die sagt, also wir haben uns vor allem mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt, aber das ist im erweiterten Sinne gilt das, ist diese neue Robotik immer auch mit künstlicher Intelligenz bestückt. Das hat Herr Vassilialis ja gerade auch schon gesagt. Ja, das ist ja nicht irgendein tumbes, rein mechanisches Ding, sondern da sitzen ja Algorithmen künstlicher Intelligenz auch drin. Das ist also sogenannte verkörperte künstliche Intelligenz. Und wir haben gesagt, alle Anwendungen der künstlichen Intelligenz, egal welcher Sorte, müssen menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern. Das heißt im Prinzip, die müssen unser Leben wettmachen, dürfen sie nicht verringern, KI darf den Menschen nicht ersetzen. Das ist unsere Linie, die wir da eingezogen haben. Und was das heißt, ist, wir können viel delegieren, gerade anstrengend, redundante, vielleicht auch gefährliche Dinge. Ich komme ja auch aus einer Bergbaustadt, ja, also ich war auch mal unten. Ostertage und so. Also das sind ja so Einsatzbereiche, sehr völlig offensichtlich. Aber auch bei uns in der Medizin haben wir durchaus Hochrisikobereiche. Wir haben körperlich, ich habe selber am Tisch gestanden im OP und da die Haken halten 8 Stunden lang bei einem großen Eingriff. Also das ist schon auch sehr anstrengend. Und es gibt auch viele, viele weitere Bereiche, wo man einfach sagen kann, das ist für alle Beteiligten, wenn ein intelligenter Roboter das wirklich gut verlässlich, das ist eine der Voraussetzungen, präzise, also auch wirklich sicher macht, da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, ne, damit die Handlungsmöglichkeiten wirklich erweitert und nicht verringert werden. Also im Prinzip geht es da um Nutzen und Risiken. Wenn man das ordentlich macht, dann ist das eine große Hilfe für alle Beteiligten. Aber in diesem ordentlich Machen, da steckt halt drin, was nicht passieren darf, ist zu sagen, ach so, ja, jetzt können wir ja alle, jetzt brauchen wir die Menschen nicht mehr. Das ist nämlich der Kurzschluss, der ab und zu passiert. Und das finde ich gerade bei diesen Errungenschaften der letzten Zeit, wo so etwas in Anführungszeichen, wie Herr Vassiliadis gerade gesagt hat, Menschenähnliches passiert. Da kommt manchmal so eine Kurzschlussreaktion, ah so, ja, dann müssen wir jetzt den Marathon nicht mehr laufen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Erstens müssen wir den Marathon laufen, weil wir uns selber weiter bewegen müssen. Und das heißt aber auch im übertragenen Sinne, da wo bestimmte Tätigkeiten von solchen Systemen zukünftig übernommen werden können, heißt das ja noch lange nicht, wenn man das gut gestaltet, dass die Beschäftigten nichts mehr zu tun haben und darf es vor allem nicht heißen, dass wir die Verantwortung für die Arbeit, die gemacht wird, das ist bei uns in der Medizin ganz besonders wichtig, an die Maschine übergeben. Die muss nämlich, da war der Ethikrat relativ klar, die Letztverantwortung muss beim Menschen bleiben, wenn es um wichtige Sachen geht. Und das muss man auch sichern. Und das ist diese Gestaltung, um die es jetzt geht, damit man das richtig gut hinkriegt und eben die Nutzen kriegt, aber die Risiken möglichst reduziert.
Das Thema Verantwortung, dass die am Ende beim Menschen liegt, ist ja jetzt eine besonders spannende Frage mit Blick auf KI. Sie haben das selber schon erwähnt. Und wir sehen ja sozusagen, dass da im Moment die unterschiedlichsten Szenarien auch umhergehen. Also die einen, die sozusagen das für das digitale Paradies halten und die anderen sozusagen, die da den Untergang der Menschheit bevorstehen sehen. Wo bewegen wir uns da? Also hilft es da, wenn man sozusagen Ethikregeln formuliert, ist es damit dann schon getan oder was muss vielleicht noch darüber hinaus passieren? Würde ich vielleicht mal an beide fragen wollen.
Darf ich vorpreschen?
Bitte, gerne.
Weil die Antwort ist klar, nein, das reicht natürlich nicht. Und also ich glaube, es ist kaum noch jemand, über der wirklich das digitale Paradies erwartet. Ich glaube, seit wir ChatGPT alle regelmäßig irgendwie auch so im Privatleben benutzen, viele benutzen es auch in der Arbeit und eben verschiedene Anwendungen, die darauf aufsatteln und die anderen Sprachmodelle, die so langsam wirklich in die Prozesse reingehen, weiß jeder, das kann nicht alles und du kannst dich nicht drauf verlassen und die Fehlerquoten sind schon noch immer erheblich. Du musst nachtrainieren und so. Das wissen sie ein bisschen besser als ich. Ne? Also Leute, die das wirklich im Arbeitskontext benutzen, wissen das. Ich glaube, gleichzeitig ist es aber auch kein Untergangsszenario. Nur muss es gestaltet werden. Und es ist ein großer Irrtum, ernsthaft zu glauben, man könnte das ohne Regulierung machen. Das ist, Entschuldigung, lächerlich. Das ist eine Dual-Use-Technologie. Ich gebe ein schönes Beispiel. Es gab den ersten Nobelpreis für künstliche Intelligenz, auch noch in der Chemie 2024 für AlphaFold. Das ist ein Proteinfaltungsalgorithmus. Ganz dolles Ding. Das kann, wenn man neue Moleküle entwickelt in der Biomedizin, haben die so eine bestimmte Faltung. Das ist wie so ein Zauberwürfel, so kann man sich das vorstellen. Und wenn das nicht hundertprozentig passt und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie das angeordnet sein kann, dann nimmt man das Medikament und stirbt oder wird krank davon. Das heißt, man muss es echt genau treffen. Das hat früher Jahre gedauert, das alleine nur zu berechnen und dann noch experimentell zu überprüfen. Macht AlphaFold in 6 Stunden. Dafür gab es völlig zu Recht den Nobelpreis. Das hat die biomedizinische Forschung revolutioniert. Ich kriege immer noch Gänsehaut. Das ist total geil. Sorry. Dasselbe Ding hat in 6 Stunden 40.000 toxische Biokampfstoffe entworfen. Das ist ein und derselbe Algorithmus. Das ist nicht im übertragenen Sinne Dual Use. Das ist echtes Dual Use mit dem großen Unterschied, anders als bei der Atomkraft, dass unser einer nicht auf seinem Handy einen kleinen Atomreaktor hatte. Ja? Und jetzt haben wir das. Alle können das nutzen. Alle haben Zugang dazu. Das ist echt was Neues, dass diese Dual Use Technologien sich so stark verbreiten. Und deswegen gibt es niemanden, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt und der sagen würde, das machen wir mit so ein paar, weiß nicht, freiwilligen Ethikstandards oder so. Da ist es allen klar, natürlich muss das reguliert werden. Wird übrigens auch, abgesehen von den USA, wo gerade Regulierung, die auch schon vorbereitet war, wieder abgebaut wird, überall gemacht. China hat jetzt gerade letzte Woche ein ganz umfassendes Programm der KI-Regulierung, auch so ganz lokal etabliert. Habe ich mir von meinem KI-Agenten aus den chinesischen Seiten ziehen lassen übrigens. Also das kann ich nur aus zweiter Hand hier wiederholen, aber wurde ja auch ein bisschen darüber berichtet. Überall wird an Regulierung gearbeitet. Wir haben bereits Regulierung und wir brauchen auf jeden Fall Regulierung, dass man die maßvoll gestalten sollte, dass die nicht zu kompliziert sein darf. Und das ist meine Rede im Moment, dass wir durchaus bei deutschen und europäischen Entwicklungen sagen dürfen, ihr kriegt ein bisschen Welpenschutz, weil ihr seid sowieso in unserem regulatorischen Kontext groß geworden. Ja, ihr habt euch an die Datenschutzregeln gehalten und an all die anderen Regeln, die wir haben. Ihr müsst einen Arbeitsschutz beachten und so weiter und so fort. Euch vertrauen wir, dass das Produkt von Anfang an halbwegs ordentlich ist. Und die anderen Systeme, die von außen rankommen, da haben wir eine Regulierung, die wir ein bisschen scharf stellen, damit wir auch helfen, dass unsere eigenen Anwendungen groß werden. Stichwort digitale Souveränität. Aber es gibt niemanden, der wirklich ernsthaft sich damit beschäftigt und der sagt, das kriegen wir irgendwie so Pi mal Daumen mit ein bisschen moralischer Überzeugung hin. Also das ist, glaube ich, der Drops ist hoffentlich gelutscht.
Ja, das kann ich einfach nur unterstreichen. Wir kämen ja auch bei anderen Technologien nie auf die Idee, das Ganze ohne Regulierung, Bedienungsanleitung, Regelungen, Arbeitsschutz und so weiter auf den Weg zu bringen. Also jede andere Technologie, auch in der Chemie oder in der Industrie, da wird auch kein Arbeitgeber auf die Idee kommen, weil er sagen würde, das ist mir zu gefährlich und risky und so weiter. Ein bisschen hat in dieser ganzen digitalen Kontext, so über die letzten Jahre, wo das Ganze natürlich auch echt explodiert ist und wo wir ein paar Sondersituationen haben mit Corona und Co., sind so ein paar Dinge weggedriftet. Also es ist ja auch, wenn ich mal ein ganz anderes Thema nehme, ich will da nicht drauf einsteigen, aber auch Homeoffice wurde ja unter Corona-Dings irgendwie konfiguriert und seitdem ist es irgendwo in so einem Zwischenstadium. Also wir haben 50 Jahre lang arbeitsmedizinische Erkenntnisse gesammelt, um den 4.000 Euro Bürostuhl zu designen und jetzt haben wir den gegen Küchentisch getauscht. Also es ist völlig absurd. So, und da sind so ein paar Dinge jetzt überschlagen. Also die Geschwindigkeit der Entwicklung plus Sonderphasen, in denen wir Dinge nicht ausreichend tief diskutiert haben. Aber vor allen Dingen die Geschwindigkeit. Und dritter Punkt, diese digitale Thematik kam ja weitgehend von außen. Das heißt, die USA und andere sind natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wir kommen jetzt so langsam, aber war natürlich der Ausgangspunkt. Und da will ich auch nochmal ein paar andere Punkte zur Notwendigkeit von Regulierung sagen. Ich finde, wegen dem Siegeszug und wegen der sozusagen Tiefe der Veränderung bin ich der Meinung, muss man über die Frage, will ich mich und können wir uns oder wollen wir uns sozusagen amerikanischen Riesenkonzernen unterwerfen, was die in ihrer internen Entwicklung für uns designen. Oder, das ist ja die Souveränität, machen wir uns auf den Weg, qualitative Aspekte, so wie unsere Kultur in Europa eigentlich auch immer den Erfolg kreiert hat. Wir waren ja sozusagen nicht die schärfsten Hollywood-ähnlichen Standorte oder andere haben andere Dinge gemacht. Wir haben eigentlich Prozessengineering, Sicherheit, Qualität, diese Aspekte waren eigentlich ein bisschen immer unser Fußabdruck. Und das jetzt sozusagen da reinzubringen, uns durchaus die Frage zu stellen, wie viel Souveränität können wir in der Aufholjagd jetzt schaffen? Das ist wichtig. Weil wenn wir das einfach laufen lassen, dann können wir auch gleich die amerikanischen Standard übernehmen, weil die nämlich dann wirken. Oder die sonstigen. Zweiter Punkt, diese Dual-Use-Geschichte, Sie haben das gesagt, Frau Buchs, es ist einfach super einfach. Das heißt, vorher musste man einfach einen Zugang haben, um irgendwie Missbrauch zu organisieren. Heute ist das Es ist ein Hacking oder irgendwas. Also es ist relativ einfach. Das heißt, dieser neuen Dimension sich mal angemessen zu stellen, das ist, glaube ich, jetzt ein echt großer Auftrag, ohne das auszubremsen. Also ich meine jetzt nicht, wir warten, diskutieren 5 Jahre und dann überlegen wir mal, wie wir einen Anschluss finden, sondern parallel mit einem entsprechenden Volumen an Ernsthaftigkeit und Aufwand. Vierter Punkt, was machen nun meine Kapitalistenfreunde, wie ich sie zärtlich nenne? Die gucken sich das Thema an und machen das, was sie immer gemacht haben. Das werfe ich ihnen nicht vor, aber ich glaube, das ist für dieses Thema zu wenig. Sie sagen astrein, das ist Rationalisierungspotenzial und Kosteneinsparpotenzial. Das gönne ich ihnen, alles gut, aber es ist halt mehr. Es ist nicht nur dieser Geschwindigkeitsvorteil, den es auch in der Chemie gibt. Ich bin Laborant in der Zeit, als ich noch darin gearbeitet habe, waren Reihenversuche, war nicht alles spannend. Wir haben so lange Reihenversuche gemacht, so ähnlich wie der Medizin, bis wir eine Gesetzmäßigkeit rausgefunden haben. Machen die jetzt in Stunden. So, und das ist cool und das ist eben so. Aber das darf nicht der einzige Zugang sein, also quasi Produktivitätsdrive und Ersatz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern es geht halt tiefer, es verändert die Unternehmenskultur, es verändert die Arbeitsprozesse, es verändert das Risikothema eines Unternehmens. Also das Risk Management, ich bin mit mehreren Aufsichtsräten, ich beschäftige mich mit Risiken, die völlig absurd sind. Ja, also mit der Erdbebengefahr in Mitteldeutschland, ja. Aber mit der Frage, welche Risikovorsorge außer der Frage Hacking-Angriffe hat sich eigentlich das Unternehmen X oder Y bei der Frage KI-Abhängigkeiten befasst? Das gibt es noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass, damit kann man es glaube ich auch abschließen, es gibt nicht nur die Notwendigkeit von Gestaltung, sondern es gibt auch neue Felder und darüber müssen wir dringend reden. Und nicht über die Frage, bin ich dafür oder dagegen. Es passiert, genau. Es passiert und die Frage ist, wie es passiert. Und das hängt von uns auch ab.
Mhm. Zu der Regulatorik würde ich dann aber schon nochmal nachhaken wollen. Vielleicht an Frau Büchs nochmal die Frage. Sie haben ja gerade selber gesagt, die Amerikaner bauen gerade wieder, also sind schon wieder auf dem Rückmarsch. Wie können wir uns denn, sage ich mal, schützen, wenn ausgerechnet die entscheidende KI-Nation oder die mit dem großen Tech-Konzern Regulatorik wieder abbaut? Geht das überhaupt?
Amerikaner für sich zu Hause machen. Verzeihen Sie, dass ich das so flapsig beantworte. Also erstens stimmt es auch nicht mehr ganz, weil es, glaube ich, auch vor 1 oder 2 Wochen die erste Debatte wieder darüber gab, dass es doch die ein oder andere Regulierung geben soll für die großen Sprachmodelle. Da habe ich auch aufgemerkt, das fand ich sehr interessant, das liegt daran, dass in einzelnen Bundesstaaten hat es Gerichtsurteile gegeben, sehr wegweisende Gerichtsurteile gegen einige der Tech-Konzerne, Meta zum Beispiel, mit Blick auf Schutz von Kindern und Jugendlichen auf den Plattformen beispielsweise. Also da ist ein bisschen, da ist Musik drin. Das ist auch bei den USA noch nicht komplett sozusagen zu Ende. Aber ganz ehrlich, das ist für mich sekundär. Wir sind ein Markt, wenn man sich Europa anguckt, insgesamt sind wir, glaube ich, wie viel sind wir? Also jetzt nicht nur die EU, aber sagen wir Europa, sind wir 450 Millionen.
Mehr.
500, glaube ich.
Mehr. Ja. Und sind wir in der EU, ich weiß es gar nicht, das ist nicht mein Beritt, aber wir sind wirklich, wirklich viele sehr gut ausgebildete, sehr wohlhabende Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht die ganze Zeit erzählen, wir sind so wahnsinnig abgehängt und wir haben gar keine Marktmacht und wir müssen ja sowieso so wie die USA. Das ist doch totaler Quatsch. Könnten wir gar nicht. Wir könnten überhaupt nicht zulassen, weil unsere Verfassungen das gar nicht zulassen würden, dass man sozusagen wirklich Tabula rasa machte und sagt, also ihr dürft jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderpornos über Grok, ja, die KI von X, etablieren. Geht nicht. Das wird niemals bei uns in Europa gehen, es sei denn, der ganze Laden steht in Flammen. Das wollen wir nicht hoffen. Also das ist ohnehin nicht möglich. Dann sind wir so viele und haben auch eine Marktmacht. Und drittens, wenn wir das gemeinsam kohärent vertreten würden, ich spreche extra von wir, weil das nicht nur was ist für die Politik, sondern auch für eine Zivilgesellschaft, uns klarzumachen, Es ist naiv zu glauben, dass wir jetzt von den großen amerikanischen Konzernen einfach so weg können. Das geht nicht. Ich bin auch in dem einen oder anderen Aufsichtsrat, auch bei uns in der Medizin. Also die großen Systeme sind nun mal einfach marktbeherrschend und das ist nicht so leicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch eine Macht haben, darin klar zu sagen, wir entwickeln uns von euch weg. Wir nehmen nicht immer den Marktführer. Wir nehmen bevorzugt was Deutsches oder was Europäisches. Wir trauen uns zum Beispiel mal eine Doppellösung zu machen. Wir nehmen nicht immer das Billigste, das mit dem besten Preis, sondern wir geben einen Bonus für digitale Souveränität, wenn es eine deutsche oder europäische Lösung ist. Und das könnte man regulatorisch bevorzugen, das habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist aber auch etwas, wo ich, wenn ich vor der Industrie spreche, immer wieder sage, Leute, denkt das mit. Macht euch klar, wenn ihr ein System von einem amerikanischen Tech-Unternehmen kauft, es gibt den Cloud Act, der besagt, dass dann die Administration, also die Trump-Regierung, man muss das so deutlich sagen, Zugriff hat auf alle Daten. Und das gilt nicht nur für die amerikanischen Konzerne, sondern sogar für alle Konzerne, die nennenswerte Niederlassungen in den USA haben. Und dann gibt es alle möglichen klugen Wege, wie man das absichern kann. On-Premise-Lösungen und was weiß ich nicht alles. Ja, dass man wirklich trotzdem noch versucht, eine digitale Souveränität in der Praxis zu haben. Man muss sich das ins Bewusstsein rufen. Was nicht geht, und da bin ich mit Herrn Vassilides komplett eins, ist das einfach laufen zu lassen. Weil wir haben 10, 15, 20 Jahre lang immer die Marktführer genommen. Ja, die waren die besten, schnellsten, billigsten. Das geht jetzt nicht mehr. Und das, finde ich, wirklich ist ein Beitrag, den jeder und jede, das gilt ja auch für die Konsumenten. Ja, ich meine, wir sind hier gerade auf einer US-amerikanischen Plattform, über die wir hier kommunizieren. Von meinem iPhone, ja. Trotzdem kann man auch als einzelne Person, einmal im Monat gibt es ja so diese Vorschläge machen, sagen Digital-Souveränitätstag und guck mal, welche App kannst du wechseln. Das geht nicht immer alles, aber du musst nicht alles über WhatsApp machen. Du kannst auch Threema nehmen, die sind in der Schweiz. Ja, es gibt neue E-Mail-Anbieter, wie heißt denn das Ding, was die Sparkassen jetzt als PayPal-Alternative,
Vero
oder so.
Vero, ja.
Es gibt ja Dinge, es gibt sie ja. Wir müssen sie nur mehr schätzen und versuchen, jedenfalls ist das tatsächlich etwas, was aus ethischer Perspektive wirklich geboten ist, größer zu machen, damit sie echte Alternativen sind. Denn was wir nicht tun können, ist den amerikanischen Standard. Bei uns, das geht nicht. Also es ist wirklich auch rechtlich nicht möglich. Und es ist, glaube ich, auch nicht etwas, was Menschen und Bevölkerung wollen würden.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema Arbeitsmarkt und KI, weil das natürlich sozusagen für unsere Leute immer noch ein Thema ist. Michael, du hast das auch selber schon erwähnt, sozusagen, dass es nicht so trivial sein darf, von Arbeitgeberseite zu denken, da ist jetzt KI und damit kann ich rationalisieren. Jetzt gibt es aber natürlich schon Anzeichen dafür. Und selbst der Digitalminister hat schon gesagt, also KI wird viele Berufsbilder komplett überflüssig machen, wird viele Jobs kosten und die Leute müssten sich gefälligst darauf einstellen, dass sie jetzt künftig, weiß ich nicht, im Jahrestakt sich neue Kompetenzen aneignen. Wie muss man sich als Gewerkschaft dazu aufstellen?
Na, jetzt hat die aktuelle Bundesregierung ja eine Kernkompetenz. Sie verbreitet Hiobsbotschaften und überlässt die Leute dann mit sich selbst, sozusagen selbst die Interpretation vorzunehmen. Natürlich ist das so, dass wir damit rechnen müssen, dass Berufsbilder und Beschäftigung dann wegfallen wird, wenn die künstliche Intelligenz etc. das einfach am Ende so viel rationaler macht, dass das Thema nicht mehr stattfindet. Das haben wir auch in der Vergangenheit gehabt. Also die Frage ist die Geschwindigkeit und die Dimension. Und also die Botschaft ist ja jetzt nicht super überraschend, dass das droht und dass das kommt. Aber auch das ist ja ein Gestaltungsthema. Das haben wir ja auch in anderen Feldern gehabt. Ich finde den zweiten Halbsatz, den du da anzitiert hast, unter dem Motto, sollen sich mal alle gefälligst irgendwie kümmern. Das ist ja der Versuch, sozusagen diese Entwicklung bei den Einzelnen abzuladen und zu sagen, nur mal gucken, was du dann so machst. Das beobachte ich an mehreren Stellen bei der Argumentation. Das ist so der Versuch, den Einzelnen zum Mini-Unternehmer mit all den Risiken zu machen. Da muss man sagen, gucken, wo du bleibst. So. Das halte ich natürlich als Gewerkschafter für maximal falsch und auch nicht zielführend, sondern genau diese Frage ist, welche Berufsbilder sind warum eigentlich wirklich bedroht im Sinne von, sie entfallen vollständig? Oder wo verändert sich der Arbeitsinhalt? Das hatten wir vorhin schon. Und was kann man dann mit den Beschäftigten, die ja kostbar sind? Also ich bin nochmal beim Eingangsbild unserer Beschreibung. Der Mensch wird immer kostbarer. Und das, was er kann, ist kostbar. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel auf den Einzelnen. Und da wollen wir das hintunen. Sozusagen, der beschäftigt sich gar nicht mehr mit Kleinkram. Ich will das jetzt nicht zu sehr vereinfachen, aber ich will mal den Blickwinkel ändern. Und wir bringen die Menschen dazu, das zu tun, was nur der Mensch und auch sinnvollerweise der Mensch tun sollte. So, das ist jetzt ein sehr abstraktes Bild, schon klar. Aber da haben wir durchaus Erfahrungen mit aus anderen Phasen der Veränderung. Wichtig ist, dass sie nicht einfach rausgehen müssen und dann irgendwo bleiben und dann irgendjemand sich um sie kümmert, sondern ich erwarte eigentlich und denke schon länger darüber nach, muss man dazu nicht Vereinbarungen machen, dass man zwar den Rationalisierungsschritt 1, die KI oder die Technologie kann das schneller, gestaltet und sagt, okay, das ist dann in manchen Feldern nicht zu verhindern, aber der zweite, die Leute sind dann automatisch draußen, nicht sozusagen entkoppelt. Und die Frage stellt, was kann man mit den Leuten machen? Also entweder in dem Unternehmen, aber dieses Loswerden wollen, ist ja, sagen wir, nur ein Blickwinkel. Oder Transfersysteme und Qualifizierungssysteme und Begleitung zu organisieren, wo man mit den Menschen was anderes macht. Also ich finde, unser System, das wir gebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir die Phasen von Arbeitslosigkeit in dem Wirtschaftswachstum, das wir hatten, quasi als völlig partielle, einjährig maximale Phase und dann sind die wieder in Beschäftigung. Das wird ja insgesamt alles viel lebendiger und selbstverständlicher, dass man Jobs wechselt und Qualifikationen. Das ist überhaupt noch nicht verankert in den begleitenden Systemen. Und bei der ganzen Sozialstaatsdiskussion, die wir jetzt gerade führen, da gibt es viele Themen, die sind aber immer aus einer Blickwinkel getriggert, die Finanzierung des Sozialstaates. Das ist ja nicht unwichtig. Aber die Qualität des Sozialstaates, zum Beispiel auch bei dieser Frage, was machen wir mit so einem Umbruch, ist ja nirgendwo wirklich diskutiert, außer von den Fachleuten in den Systemen, also BA und so. Und wenn wir das tun würden, dann würde auch die Diskussion um das Thema sich in natürlich Belastungen und Chancen austarieren. Im Moment ist für den Einzelnen, außer dass er irgendwie mal googeln kann oder hier KI-mäßig befragen kann, ChatGPT, wann fährt die Bahn ab, ist ja noch kein super Nutzen entstanden. Und das mal stärker auch als Gewerkschaften zu diskutieren, will nicht sagen, dass wir da Frontrunner sind, aber zumindest beim DGB gibt es ein paar Leute, die da wirklich was können. Ich glaube auch, dass die Wissenschaft mit Spezialistinnen, wie Sie es sind, und sagen wir mal, ein paar Nerds natürlich auch unterwegs sind. Aber es gibt noch nicht so die Fähigkeit, weil die Leute es auch nicht verstehen, ich will mich da gar nicht ausnehmen, was ist denn da jetzt eigentlich zu gestalten, das sozusagen übersetzbar zu machen, damit wir auch was tun können.
Darf ich ein praktisches Beispiel geben, weil das ist nämlich total richtig. Apropos Nerds, also ich bin ja an der Technischen Uni, wir bauen ja an den Dingern zum Teil mit. Ne? Und ich beschäftige mich mit dem Thema seit Jahren. ChatGPT ist jetzt bald schon 4 Jahre übrigens in unser aller Alltag. Und uns wurde ja allen gesagt, in 1 bis 3 Jahren ist sozusagen die Welt eine völlig andere. Ja? Also ich würde da auch gerne mal so ein ganz bisschen darauf hinweisen, dass man auch die Kirche im Dorf lassen sollte. Ne? Angeblich sind wir jetzt schon in einer völlig anders gestalteten Welt. Das ist jetzt so schnell auch nicht passiert, aber Klammer zu. Also das ist echt ein Thema, das bei mir und bei meinen Leuten am Institut, wir haben da so einen Ansatz entwickelt, wo wir gemeinsam mit den Tech-Leuten die Sachen bauen. Und dann reden wir trotzdem bei mir im Institut seit wirklich langer Zeit immer wieder darüber, wie nutzen wir das eigentlich in unseren ganz normalen internen Arbeitsprozessen und was davon ist für uns hilfreich. Und welche Tools und für was und für welche Tools sollten wir nicht nutzen und warum? Ne, also das ist in jedem Unternehmen, in jeder Institution echt ein dickes Brett. Und das finde ich total wichtig. Also meine Leute schreiben viel. Und das heißt, wir nutzen natürlich alle möglichen Tools, die beim Schreiben helfen. Aber ChatGPT darf bei mir im Institut zum Beispiel nicht zum Schreiben benutzt werden. Hm. Weil ich nicht will. Und wir da haben das ganz intensiv diskutiert. Ich habe auch gefragt, Leute, was wollt ihr? Was glaubt ihr, ist der Vorteil, wenn ihr ChatGPT eure Schreibsachen erledigen lasst? Ja, weil dann sagen natürlich einige, naja, wir sind, also wir müssen ja alles auf Englisch machen. ChatGPT ist schon besser in Englisch, ne? Als ich jetzt, die ich zum Beispiel wenn jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist oder noch eine andere Sprache spricht. Und das ist etwas, damit ringen wir die ganze Zeit. Hm. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer zu sagen, Leute, da muss man neugierig bleiben. Das müssen wir, also das ist für jedes Unternehmen, fast für jede Institution ein bisschen anders, aber lass uns damit spielen. Lass uns das lernen. Und das ist ein bisschen was, was mir fehlt. Regulatorik kann ich drüber reden, bis der Arzt kommt. Das ist aber ein bisschen auch so dieses, was machen wir tatsächlich vor Ort, in unserem Unternehmen, in unserer Klinik? Wie wenden wir das tatsächlich an und wer hat Bock drauf, so ein bisschen Versuchskaninchen zu sein und mal zu gucken, wie das funktioniert? Denn ohne es zu verwenden, das finde ich ganz, ganz wichtig, kommen wir in der Diskussion sowieso gar nicht weiter. Und es gibt unheimlich tolle Tools aus Deutschland, aus Europa, die wirklich in vielen, vielen Bereichen helfen könnten, die sozusagen noch so ein bisschen auch brauchen, dass wir sie etwas stärker tatsächlich einsetzen.
Ja, das will ich gerne nochmal aufgreifen. Ich glaube, dass wir zumindest in Deutschland im normalen Alltag, Sie haben es ja sogar für Ihr Institut, die ja nun nah dran sind, beschrieben, wenn man das jetzt ein bisschen weiter weggeht und auch jetzt nicht den super großen Industriekonzern, der irgendwo immer 1000 Kapazitäten hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist das immer noch in so einer Zwischenpositionierung. Mhm. Und ich selber habe das auch natürlich, verwende das auch und ich finde die Fehlerhäufigkeit, also ich bin ja pedant bei sowas, ich meine, das gibt's doch gar nicht, ich traue dem Braten nicht. Das heißt, am Ende bin ich im Moment immer noch länger damit befasst, das zu überarbeiten zu lassen und dann zu überprüfen, ob die Überarbeitung funktioniert. Also für mich ist das immer noch eine etwas intelligentere Rechtschreibprüfung von Word. Ne? Und weil so manche Kontexte sehe ich, das stimmt doch nicht. Das ist auch nicht plausibel. Und dann bin ich sozusagen, und ich glaube, das geht vielen so, außer man ist jetzt einem, schickt das einfach raus und so. Also es hat noch nicht diese Qualität. Und ich glaube, das dauert noch was und dann kommt das natürlich für manche Anwendungen, Übersetzungen, Echtzeitübersetzung, das wird natürlich kommen, weil das eine, ja, das ist ja getrieben von Rationalität, aber auch von kulturellen Themen. Also wenn wir jetzt wirklich irgendwann den Knopf im Ohr haben und können in Echtzeit die Sprachen übertragen und nicht am Handy, nur da sind wir ja schon, das ist natürlich für die Menschen auch cool. Das ist so ähnlich wie das Handy, als es eingeführt worden ist und man kein Kabel mehr hatte. Ich kenne ja noch Kabel, bin ja Boomer. und Telefonzellen kenne ich auch noch. Also das hat schon Qualität und andere Anwendungen sind eher spezieller. Und ich weiß auch nicht, warum ich mit meinem Kühlschrank reden soll. Also das sind so Sachen, wo, ja, das ist ja irgendwie so, da werden so technische Lösungen gebaut, wo ich sage, okay, kann man machen, aber muss man jetzt auch nicht. Aber man darf die Ernsthaftigkeit nicht verlieren. Dahinter können ja großartige Dinge gebaut werden und ich glaube, da braucht es noch übrigens auch diesen europäischen Weg daraus, diese letzten Qualitäts. Also die USA empfinde ich, oder die USA-Lösung, vielleicht unterschätze ich das auch, finde ich immer noch so ein bisschen unterhaltsam. So sind die ja. Das ist ja immer irgendwie Fun und so auf den Einzelnen bezogene Anwendungen. Nicht schlecht, aber und dann hier ein bisschen Gesichter und da ein bisschen Video. Das ist ja ganz nett, aber das ist ja nicht wirklich, verändert ja nicht meine Lebensqualität so. Aber ich glaube, dass da was drinsteckt. Und die Frage ist, schaffen wir vielleicht da zu überholen? Also sozusagen bei der Tieferlegung der ernsthaften Using, so ähnlich wie wir es mit SAP ja auch gemacht haben. Wir machen ja heute noch nicht die besten Animationsfilme. Wir können auch ein bisschen was, aber das ist eben USA oder wer auch immer. Aber SAP mit seinem Process Engineering ist ja immer noch super erfolgreich, weil da kommen wir her, aus German Engineering und dann sozusagen abgeleitet die digitalen Varianten. Jedenfalls wirkt das auf mich so. Übrigens auch bei der Medizin. glaube auch, dass wir da, also die Amerikaner natürlich auch mit ihren Instituten und Top-Unis cool, aber wir haben natürlich eigentlich, wenn wir mal sehen, wir haben ja Krankenversicherung, haben alle Leute in der Behandlung. Wenn wir die Daten hätten, haben wir gegenüber den Amerikanern, wo die Hälfte nicht zum Arzt gehen kann, weil sie kein Geld hat, sozusagen Vorteil. Und wir müssen uns mal entscheiden.
Und noch wichtiger, wir könnten selbst, wenn die Amerikaner die dollsten Dinge hätten, das könnten wir trotzdem nicht einsetzen. Wir brauchen sowieso unsere eigenen. Also Medizin ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, weil wir unbedingt Anwendungen brauchen, die mit unseren eigenen Patientendaten trainiert sind. Mir bringt ein Datensatz aus China oder ein Tool, das nur auf chinesischen oder amerikanischen Daten trainiert ist, da sagen mir meine Leute im Krankenhaus, das kannst du nach Pfeife rauchen.
Ja,
das funktioniert ganz grob, aber da ist dann die Fehlerwahrscheinlichkeit, wie Sie es gerade beschrieben haben, so hoch, das würdest du niemals wirklich in die klinische Praxis lassen. Deswegen sind die Studien auch immer, wenn die sich zum Beispiel ChatGPT in der Notaufnahme angucken, da ist die Studie übrigens immer sehr viel vorsichtiger als das, was darüber dann berichtet wird. Ja, da steht dann immer, Notärzte können ersetzt werden und so. Und in der Studie steht, also wir haben zum ersten Mal gezeigt, dass unter ganz kontrollierten Bedingungen ChatGPT tatsächlich in dieser einen Notaufnahme hilfreich war. Mhm. Aber das sind amerikanische Beispiele, die helfen uns nicht wahnsinnig.
Ja.
In der deutschen Notaufnahme kann ich mal so einfach rübernehmen. Und deswegen möchte ich unbedingt zustimmen, wir haben ja auch Datensätze. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen mehr Daten, Gesetzgebung, die ein bisschen mehr was erlaubt, jedenfalls in der Medizin. Ich denke mir immer, wir haben diese ganzen Weltmarktführer in Deutschland, wir haben diesen tollen Mittelstand, das sind wirklich tolle Unternehmen, die haben ja Datenschätze, danach würden sie ja alle die 15 Finger nachlecken. Und wir sollten aufhören, darauf zu starren, dass die USA jetzt diese generative KI, die großen Sprachmodelle und China, dass sie das entwickelt haben und dass wir da nicht die Ersten waren, sondern genau das, Leapfrogging nennt man das ja, ne? Wie der Laubfrosch, der dann ein, zwei Stufen überspringt und dann sagt, jetzt gehen wir auf die Anwendung, die ganz spezifisch mit hochqualitativen Daten trainiert ist, auf was richtig Kompliziertes, Schwieriges und eine Qualität hat, die erlaubt, dass wir uns darauf verlassen. Das wären totale Renner. Ja, also da ist im Markt sehr viel Platz, denn das kann die generative KI nicht, das kann auch die agentische KI, also die nächste Stufe, die jetzt gerade entwickelt wurde, übrigens von einem Österreicher, nicht in den OpenClaw Österreich. Also das ist alles noch nicht vorbei und ich glaube, wir sollten auch diese Geschichte nicht glauben, dass alles zwischen China und den USA entschieden wird und nicht im verschnarchten Europa. Das möchte ich erstens aus den Gründen, die wir eben schon besprochen haben, nicht. Aber vor allem halte ich das auch echt für falsch. Und deswegen ist mein, das auch mal so ein bisschen noch mehr Begeisterung wecken dafür, was da in Ansätzen schon alles da ist. Und ich wünsche mir natürlich von der Politik, dass sie da auch eine gute Geschichte erzählt. Wir brauchen da mehr Geld. Ja, also wir haben andere Finanzierungssysteme als die USA. Das ist natürlich viel leichter, da was hochzuskalieren als bei uns. Auch da wäre es toll, wenn es da noch neue Modelle gäbe. Da erzählen mir dann Leute, naja, ne, wenn zum Beispiel mal, also nee, da käme ich nicht aus, da sage ich lieber nichts hier in diesem, in diesem Podcast, aber es gäbe da wohl Möglichkeiten, das zu hebeln. Aber jedenfalls haben wir die Ideen, wir haben auch die Leute und wir haben die Daten und da geht echt noch einiges.
Ja, und nochmal, ich will auch mal den Kulturteil unterstreichen und das verbinden mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, das ist jetzt überhaupt auch für die politische Debatte insgesamt wichtig, dass wir nicht unser ganzes Land immer runterziehen. Wir haben ein paar Probleme und ich kann nun wirklich stundenlang hier davon berichten, dass in den Branchen, die wir organisieren, die Probleme im Moment tough sind. Aber mir ist die Analyse des Problems unterkomplex. Und das müssen wir dringend durchbrechen, weil wir ansonsten nachher nur noch beleidigte Leute und empörte Leute im Land haben. Und zwar zu Recht, weil alle irgendwie beschimpft worden sind. Aus irgendeiner Reihe. Von links nach rechts, von oben nach unten. Das führt genau zu gar nichts. Eigentlich ist unsere Kultur, das verbinde ich jetzt mal mit dem Technologiethema, dass wir verantwortungsvoll, manchmal haben wir es vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber verantwortungsvoll mit den Dingen umgehen. Und dass wir das ausgleichen und transparent machen und informieren. Also es gibt eine Kultur, die ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen, sondern wir haben ja auch teilweise leidvolle Erfahrungen mit vielen Dingen. Und das jetzt so leichtfertig in Frage zu stellen, zu sagen, ja, das war mal eine schöne Zeit, wo wir ein bisschen verantwortlich waren, aber jetzt müssen wir ein bisschen schneller werden. Diese Leichtigkeit ist ja nicht nur eine politische Debatte, sondern auch einige Eliten, wenn ich an Unternehmen denke, die sind unter Druck und dann sind sie bereit, manche Themen anzugehen mit einer Leichtigkeit und Unbedachtheit, wo ich sage, ey, das ist nicht gut. Das betrifft manchmal die Verlagerung. Ich meine nochmal, ich habe jetzt mehreren meiner Gesprächspartner gesagt, was erzählen Sie mir eigentlich? Sie kennen mehr Kommunisten als ich. Ja, weil die ständig in China mit den Kommunisten rumkuscheln. Die kenne ich überhaupt nicht so. Also diese ganzen Rechts-Links-Bilder und so, das ist doch absurd. Und da werden einfach, das heißt ja nicht, dass man da keine Geschäfte macht mit den Leuten, aber ein bisschen dieser, mal ist es ein großer Wertekontext, dann ist es wieder Kleinkram, dann ist es wieder Pragmatismus. Uns wirklich selber ernst zu nehmen mit dem, was wir können, was wir historisch geworden sind. Ja, da gibt es ein paar Themen, da kann man ja drüber reden, aber erstmal sind wir hier wer. Und ich erlebe von morgens bis abends das Kleinreden von uns selbst. Was soll denn dabei rauskommen, außer dass die Leute abhauen oder durchdrehen? Und deswegen zurück zu dem Thema, die Chancen der KI nicht, sagen wir mal, zu euphorisieren, aber gleichzeitig zu sagen, ey Leute, wir können das, wir können das gestalten. Und wenn wir jetzt ein bisschen mal anders agieren als vielleicht in der Vergangenheit, dann können wir es draus machen. Und dann finden wir noch ein paar Lösungen für die Geschwindigkeit und für die Probleme, die daraus entstehen können. Das ist überhaupt nicht zu kritisieren, das passiert. Aber ich finde, das ist ein super cooles Aufgabengebiet von modernen Gewerkschaften. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da schon Frontrunner sind, habe ich gerade schon mal gesagt. Müssen wir ein bisschen was draufziehen uns noch, um auch wirklich zu durchdringen, wie es funktioniert und so. Übrigens haben wir auch ein paar Datenschätze. Wir sind riesig große Organisationen, die sozusagen, wenn die Politik immer den Arbeitnehmer der Mitte sucht, wir haben ihn. Ja, wir befragen ihn übrigens regelmäßig, kriegt man ganz interessante pragmatische Hinweise. Ich weiß nicht, den kennt irgendwie keiner. Wir kennen sie und damit könnte man sicherlich auch mehr machen.
Ja. Okay, dann wollen wir zum Abschluss vielleicht dieses sehr interessanten Gesprächs wirklich nochmal einen Blick sozusagen richten auf, ja, einfach mal die Perspektive in 10 Jahren, wenn wir sagen, da werden wieder die Reden geschwungen auf den Maikundgebungen zum Tag der Arbeit. Was würdet ihr, würden Sie beide sagen, wie werden sich die Themenschwerpunkte da verändert haben in 10 Jahren? Über was werden wir da vor allem reden, wenn wir an die technologischen Sprünge denken? Vielleicht, Frau Büchs, Sie zuerst.
Sagen Sie, was Sie sich wünschen, das ist besser.
Ja. Also einige Themen werden uns natürlich bleiben. Ne? Der demografische Wandel, das ist schon noch etwas, was uns lange beschäftigen wird. Ich glaube, wir werden einige echte Erfolgsmodelle erlebt haben. Tatsächlich auch im Bereich künstlicher Intelligenz, auch im Bereich der verkörperten Robotik. Also damit sind wir wieder am Anfang. Ich habe da einiges, wo ich denke, ja, also da kann ein richtig schöner Sprung passieren. Und ich glaube tatsächlich, dass in 10 Jahren es gelungen sein wird, wenn wir uns jetzt alle gemeinsam auf den Weg machen, dass die Nutzung von künstlicher Intelligenz in einer verantwortlichen Art und Weise, das wird immer ein bisschen knirschen, keine Frage, aber dass das tatsächlich in der Breite angekommen ist, dass das was ist, was Menschen entlastet, was sinnvoll was übernimmt und was dann, das ist ja mein großer Wunsch für die Medizin, aber den übertrage ich mal auch auf andere Branchen, dass die Menschen das, Herr Vassiliadis hat es gerade kostbar genannt, das ist, finde ich, ein wunderbarer Begriff, dass die Menschen wieder freier gespielt sind für das, was uns als Menschen kostbar macht, das ist in der Medizin ganz einfach zu greifen, nämlich das, was das in der Medizin das Sprechende, das Zwischenmenschliche, das Kümmernde, das Heilende, was wir ein bisschen ignoriert haben, auch die letzten Jahre und Jahrzehnte, wieder viel stärker in den Vordergrund stellen kann, sozusagen die Pflege, aber auch die ärztliche Kunst unterstützt von einer selbstverständlich eingesetzten, souverän eingesetzten, sicheren KI, die uns überall hilft, Das wäre ich total super.
Ja, ich bleibe auch bei den Wünschen. Ich bin dann 72. top aktiv. Ein renitenter Boomer, der die Republik weiter nach vorne treibt, was auch immer ich dann tue. Aber wenn ich jetzt mal nochmal zurückkomme und dann das mit den 10-Jahre-Perspektive verbinde, der Potenziale und was ich mir wünschen würde, und das soll ein bisschen auch so klingen, dass wenn man es richtig macht, man das vielleicht erreicht. Vielleicht haben wir unser Bildungsdilemma gelöst, weil wir über KI und andere Dinge gut gemacht mit einer europäischen Variante den Unsinn vom Lernenswerten unterschieden haben, haben sozusagen junge Menschen, die heute aus dem Bildungssystem gefeuert werden, durch vielleicht sogar in der künstlichen Intelligenz verarbeitete Pädagogik sozusagen anschlussfähig gemacht.
Das sind tolle Sachen.
Die elternde Gesellschaft, die ich ja dann auch bin, bleiben in der Gesellschaft, weil die KI und die Digitalisierung sie nicht irgendwohin abschieben kann, wo mal einer vorbeikommt, sondern man ist immer noch on, whatever that means. Wir haben Medizin so weit nach vorne gebracht, dass, sagen wir mal, die heutige, der durchaus, und ich bin großer Fan von Medizinern, aber wenn man vom einen zum anderen geht, merkt man auch, das sind auch Menschen. Und wenn die dann 10 Minuten Zeit haben, kann auch 3 Sachen bei rauskommen. Das sozusagen auch sich, sagen wir mal, dieser Kontext rationalisiert und sagt, die Diagnose, das heißt ja noch lange nicht, dass die Therapie darauf basieren muss, weitergekommen ist, dass wir in Innovationsprozessen sozusagen, in Demokratieprozessen eine KI haben, die den Schwachsinn vom Wesentlichen und von der Suche nach der Realität vielleicht vorangebracht hat. Das ist jetzt alles ganz schwierig, ist mir schon klar. Mhm. Aber man kann ja auch die KI dahin trimmen, Plausibilitätschecks zu machen. Ja? Und wir gleichzeitig kulturell kommunikativer werden, weil wir uns in jeder Sprache bewegen können, weil wir studieren können, wo wir hinreisen, was wir essen. Ich kriege im Moment noch, wenn ich mich da bewege und sage, soll ich zum Frühstück gesund essen, kriege ich 25 verschiedene Hinweise, was ich auf keinen Fall tun soll und machen soll. Das wird also alles systematisiert. Und in 10 Jahren ist mein 72-jähriges Leben so leicht geworden, dass ich mich sozusagen um die Innovation von Politik und Gesellschaft konzentriert kümmern kann.
Prima, das sind doch gute Zukunftsaussichten. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Das war der 21. Kompass der IGBCE mit 3 real existierenden Menschen. Vielen lieben Dank, Frau Professor Büchs. Lieben Dank auch Michael.
Alles Gute, einen schönen Abend.
Und auf bald.